Ja, ihr Lieben, wir sind überreich beschenkt in diesen Tagen mit Sonnenschein, mit Gemeinschaft, mit gutem Essen, mit allem, was es an irdischen Segnungen gibt. Und wir sind dem Herrn wirklich dankbar. Aber wir wollen uns immer vor Augen halten, dass wenn wir für das Irdische danken, wir für das nach dem Himmlischen trachten wollen. Das ist das, was uns immer wieder erfüllen und anziehen soll, über die ewigen himmlischen Dinge nachzudenken. Und die Geschichten des Alten Testamentes sind dazu angetan, uns das Wesen Gottes näher zu bringen, aber auch Menschen, die sich vorbildlich oder nicht vorbildlich verhalten haben, zu betrachten in ihren Wegen, die dann der Herr mit ihnen gegangen ist, und daraus zu lernen. Ich hatte versprochen, dass ich heute noch erzähle, wie die Geschichte mit Veronique und mir ausgegangen ist. Ich hatte erzählt, dass, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo sind wir stehen geblieben? Genau. Und das, ja genau, das Neue Testament wollte ich lesen, um sie zu überführen und ihr zu zeigen, dass das alles nur Erfindungen und Überlieferungen sind, die man nicht so ernst nehmen kann. Und das Wort Gottes hat mich überführt, insbesondere bezüglich der Person Jesu Christi. Und ich war mir klar, ich muss diesen Jesus annehmen als meinen Retter und Herrn. Und der Herr hat das bei uns so geführt, dass ich zugleich, als ich in dieses Suchen und Fragen hineinkam, eben Veronique kennenlernte, im Hause ihrer Eltern, wo ich eingeladen war, mal zu einem Essen, weil unsere Mütter waren befreundet und eben meine jüngere Schwester war mit Veronique mehrere Jahre zur Grundschule gegangen. Und dann besuchte ich Familie Bachmann einmal, als ich in der französischen Schweiz war. Und das hatte mich beeindruckt, dass sie vor dem Essen beteten. Und so fing ich an, meine Fragen einfach zu stellen und fing an, mit Veronique mich zu unterhalten. Und einerseits fand ich sie naiv und etwas nicht so auf dem Niveau dessen, was man einfach zu leben und praktizieren pflegte. Sie war ziemlich zurückhaltend, aber freundlich und gab auch durchaus gute Antworten in den Diskussionen. Und als ich dann wieder nach Hause fuhr, da war ich einfach fasziniert von ihrer Person und ich habe mir gesagt, also ich muss noch mal mit ihr reden, ich muss sie noch mal treffen. Einerseits fand ich es eben etwas kindisch und naiv, dass sie einfach so an der Inspiration der Bibel festhielt, aber sie strahlte sehr viel Freude und Hoffnung und Überzeugung aus. Und ich hatte das alles nicht und trotzdem war ich noch nicht so weit, dass ich ihren Glauben einfach so übernehmen konnte. Und so habe ich ihr gesagt, du, darf ich dich mal besuchen? Ich würde mich gerne noch mal mit dir unterhalten. Hat sie gesagt, ja, kannst mich besuchen, aber meine Eltern sind nicht zu Hause, du kannst auf keinen Fall bei uns übernachten. Ich war in Zürich, sie war in Yverdon, das waren 210 Kilometer. Und ich hatte auch kein Geld für Zug oder ein Auto, hatte ich schon gar nicht. Und dann bin ich eben mit dem Fahrrad gefahren. Ich bin am Morgen losgefahren, war etwa 7-8 Stunden später da. Und dann haben wir uns gesehen, vielleicht von 5 Uhr nachmittags bis 9 oder 10 Uhr abends haben wir uns unterhalten. Und dann hat sie gesagt, ja, tut mir leid, du kannst nicht bei mir übernachten, meine Eltern sind nicht da, das ist nicht korrekt. Und sie hatte mir auch klar gesagt, also dass sie nie eine Beziehung eingehen würde, wenn der sich für sie interessiert, nicht gläubig ist und nicht klar die biblischen Grundsätze verfolgen und praktizieren wollte. Ja, und dann blieb mir nichts anderes übrig, als im Wald zu übernachten. Eine Luftmatratze gab sie mir noch, so gnädig war sie. Und allerdings hatte die Luftmatratze ein Loch und nach einer Stunde lag ich dann doch auf dem nackten Waldboden. Aber das machte mir eigentlich nichts aus. Ich war immer so Fan von Survival und Abenteuer. Und so schlief ich eben im Wald und gab ihr am anderen Morgen die Luftmatratze zurück und bin dann wieder nach Hause gefahren, die 210 Kilometer. Aber ich war zufrieden, ich war irgendwie sehr glücklich, dass ich sie gesehen hatte und die Diskussion hatte mich doch auch wieder im Glauben weitergebracht. Aber was mir in der ganzen Geschichte, schlussendlich haben wir dann Jahre später geheiratet, aber was mir in der ganzen Geschichte sehr geholfen hat, und das möchte ich jetzt auch als Empfehlung den jungen Leuten weitergeben, dass sie so zurückhaltend war und eine klare Linie gezogen hat. Und sie gesagt hat, ja, wir können diskutieren, ich kann dir alles erklären, was ich glaube, aber ich würde niemals eine Beziehung mit dir eingehen, wenn du nicht gläubig bist und auch die Früchte deines Glaubens klar erkennbar sind. Und ich habe ihr dann später, als wir verheiratet waren, x-mal gesagt, du hättest noch viel radikaler sein sollen, hättest mir das noch viel deutlicher sagen sollen, aber es war deutlich genug und das hat mir sehr, sehr geholfen, einfach auch zu verstehen, was Gott sich unter Beziehung zwischen Mann und Frau und wie es dazu kommt, wie das sich anbahnen soll, was er sich darunter vorstellt. Also bitte, wenn ungläubige Jugendliche an einem jungen Bruder oder an einer jungen Schwester Interesse haben, dann helft denen, nehmt sie auf, aber zieht klare Grenzen. Und das werden wir jetzt bei Ruth und Boas auch noch einmal sehen, wie die trotz der Brisanz der Szene, wo sie sich begegnen, doch ganz klare Grenzen einhalten. Einleitend wollen wir uns die Frage stellen, wie alt war Ruth eigentlich und wie alt war Boas und wie sahen die beiden aus? Weil es kommt jetzt wirklich zu einer Ehe, die sich anbahnt in unserer wunderbaren Geschichte. Und da fragt man sich natürlich, ja, passen die überhaupt zusammen? Und ich muss vorweg sagen, wir wissen nichts über ihr Aussehen und über ihr Alter können wir auch nur mutmaßen, obwohl wir schon gewisse Hinweise haben. Wenn Ruth in Moab zwischen 15 und 20 war, als sie geheiratet hat, dann war sie jetzt eben höchstens 10 Jahre älter, also höchstens 25 bis 30. Wir können nicht mit Sicherheit sagen, dass sie 10 Jahre lang mit dem Machlon verheiratet war. Das war ja einfach ein Zeitraum von 10 Jahren, wo sich das in Moab alles ereignet hatte, die Eheschließung und dann der Tod der Männer. Aber sie war sicher nicht älter als 30, würde ich sagen, eher jünger. Sie wird ja auch als Tochter angesprochen, sowohl von ihrer Schwiegermutter natürlich, aber dann auch von Boas und vor allen Dingen, als der Boas aufs Feld kam, da sagt er zu dem Knecht, wem gehört dieses Mädchen? Also eine 30-Jährige als Mädchen zu bezeichnen, ist vielleicht dann schon etwas, oder sie sah noch sehr jugendlich aus, aber wir würden mal annehmen, dass sie schon nicht älter als 25 war. Boas selber, da kann man auch nur mutmaßen, war er schon mal verheiratet und war er verwitwet, war seine Frau vielleicht gestorben. Aber, da greife ich jetzt vor, er macht der Ruth ein Kompliment in Kapitel 3, bewundert ihre Haltung und sagt ihr in Vers 10, du hast deine letzte Güte noch besser erwiesen als die erste, indem du nicht den Jünglingen nachgegangen bist, sei es Armen oder Reichen, sondern mich gefragt hast, ob ich dich heiraten will. Und er macht einen Kontrast zwischen sich und Jünglingen. Also denke ich schon, dass er eher ein Ü-40er als ein U-40er war. Aber da können wir auch nur mutmaßen. Also sie wird als Mädchen, als junge Frau bezeichnet. 4, Vers 12 wird noch einmal gesagt, von den Nachkommen, die der Herr dir von dieser jungen Frau geben wird, werde dein Haus wie das Haus des Peres. Gut, wie sahen sie aus? Das wissen wir auch nicht. Keine Angabe wird gemacht, obwohl das in der Schrift ja nicht unüblich ist, dass die Schönheit, das Aussehen von Menschen beschrieben wird. Ich gehe nochmal ganz flüchtig durch das Alte Testament und gebe euch ein paar Beispiele. Rebekka, sehr schön von Ansehen, Rahel, schön von Gestalt und schön von Angesicht, Josef, schön von Gestalt und schön von Angesicht, muss vor einer ehebrecherischen Frau fliehen, vor der Frau des Potiphar. König Saul, keiner war schöner und größer als er, 1. Samuel 9, Vers 2. David, schön von Augen und von gutem Ansehen, David fällt in Ehebruch. Abigail, schön von Gestalt, Bathseba, schön von Ansehen, fällt in Ehebruch. Tamar, die Schwester Absaloms, schön von Ansehen, wird von ihrem Halbbruder vergewaltigt. Absalom war der Schönste in ganz Israel, Mr. Israel. Abishag, die Sunamitin, überaus schön. Adonia, sehr schön von Gestalt. Königin Vasti, schön von Ansehen. Esther, schön von Gestalt und schön von Angesicht. Daniel und seine drei Freunde, an ihnen durfte kein Makel sein und sie mussten schön von Ansehen sein. Interessant, dass über Ruth und Boas nichts dergleichen ausgesagt wird. Und doch ist es, ich glaube, wir dürfen das durchaus sagen, die schönste oder eine der schönsten Liebespaare, die es im Alten Testament gibt. Es ist schon jämmerlich, dass heute so viel Wert auf den Körper gelegt wird. Ist ja zum wahnsinnig werden. Man denkt manchmal bei diesen ganzen Models und diesen Muskelprotzen, man denkt immer, wenn man sie anguckt, wohnt da einer hinter der Stirn oder sind das einfach nur Plastikmenschen? Äußerlich perfekt, aber die Augen leer und man fragt sich, ob sie irgendeinen inneren Wert haben oder innere Werte anstreben. Ich finde es ganz wichtig, dass wir als Christen, wenn wir an Beziehungen und Heiraten denken, dass wir Gott für unseren Körper danken. Er ist ein Wunderwerk und er darf auch schön sein. Und es ist keine Sünde, schön zu sein. Es ist nur eine Gefahr, schön zu sein, nämlich dann der Schönheit zu viel Wert beizumessen. Und wir sollten uns klar sein, wenn wir heiraten nicht einen Körper, sondern einen Menschen, eine Person. Und wir lieben die Seele dieses Menschen bis zum Tod und durch das Wort Gottes und um Gottes Willen lieben wir unseren Ehepartner für gute und schlechte Zeiten. Und das ist eine viel, viel tiefere und schönere, umfassendere Liebe, als einfach nur einen Körper zu lieben. Und so zeigt uns das Buch Ruth keinen Hinweis auf die äußere Schönheit eines Boas oder einer Ruth, aber sie zeigt uns eine herausragende moralische Schönheit. Kapitel 1 hatten wir gesagt, Triumph der Gnade über irdische Bindungen, über Verwandtschaft, über alles, was uns in der Gesellschaft aneinander binden könnte. Ruth macht sich frei davon und wird durch die Gnade stark, sich diesem Gott Israels zu unterwerfen und zu seinem Volk zu kommen und mit ihrer Schwiegermutter mitzugehen in eine ungewisse Zukunft. Kapitel 2, die Gnade triumphiert über Klassenunterschiede. Boas, der Großgrundbesitzer, und Ruth, die fremde Frau, die Witwe, sie treffen sich und es ist eine Begegnung des Wohlwollens von Seiten des Boas, der Barmherzigkeit, der Freundlichkeit und der Dankbarkeit und der Bereitschaft, harte Arbeit zu leisten von der Ruth. Die Gnade triumphiert über Klassenunterschiede. Ein wunderbares Phänomen auch für uns in der Gemeinde, wo es Reiche und Arme, wo es Hochgestellte und Niedriggestellte gibt in Bezug auf unsere Gesellschaft. Und das sollten wir unbedingt festhalten, dass es keine Gemeinden gibt, die nur sozial Niedriggestellten beinhaltet und andere, wo sich nur die Reichen und Begüterten treffen. Die Gemeinde Gottes möchte ein Zusammenleben am Leib Christi, wo die Klassenunterschiede keine Rolle spielen. Ja, worüber triumphiert die Gnade in Kapitel 3? Das wollen wir uns jetzt anschauen. Lesen wir noch das Ende von Kapitel 2 um des Zusammenhangs willen, da gehen wir dann nicht näher drauf ein. Wir haben gestern in Kapitel 2, Vers 16 angehalten. Kapitel 2, 17, also noch einmal, Ruth las auf dem Feld des Boas auf bis zum Abend. Sie schlug aus, was sie aufgelesen hatte und es war etwa ein Effa Gerste, hatten wir gesagt, etwa 20 Kilo. Und sie nahm es auf und kam in die Stadt und ihre Schwiegermutter sah, was Ruth aufgelesen hatte und Ruth zog hervor und gab ihr, was sie beim Mittagessen übrig gelassen hatte, nachdem sie sich gesättigt hatte. Also sie hatte diesen 20 Kilo Sack Gerste und noch von dem Mittagessen. Da sprach ihre Schwiegermutter zu ihr, wo hast du heute aufgelesen und wo hast du gearbeitet? Gesegnet sei, der dich beachtet hat. Und Ruth teilte ihre Schwiegermutter mit, bei wem sie gearbeitet hatte und sprach, der Name des Mannes, bei dem ich heute gearbeitet habe, ist Boas. Da sprach Naomi zu ihrer Schwiegertochter, gesegnet sei er von dem Herrn, dessen Güte nicht abgelassen hat von den Lebenden und von den Toten. Das erste frohe Wort der Naomi jetzt, ihr Herz geht auf. Und sie ahnt schon, in welche Richtung das jetzt weitergehen könnte. Dessen Güte nicht abgelassen hat von den Lebenden und von den Toten. Und Naomi sprach zu ihr, der Mann ist nah verwandt mit uns. Er ist einer von unseren Blutsverwandten oder eben auch Lösern. Da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Und Ruth, die Moabiterin, sprach, Er hat auch zu mir gesagt, du sollst dich zu meinen Knechten halten, bis sie meine ganze Ernte beendet haben. Und Naomi sprach zu Ruth, ihrer Schwiegertochter, es ist gut, meine Tochter, dass du mit seinen Mägden ausgehst, damit man dich nicht auf einem anderen Feld anfalle oder dich belästige. Hat ihn auch daran erinnert, dass eine Moabiterin natürlich für die ganzen Erntearbeiter wie freiwillig wirken konnte. Mit ihr konnte man machen, was man wollte. Und das war natürlich eine Gefahr, der Ruth ausgesetzt war. Und Boas wachte darüber, dass das nicht geschah. Und Naomi bestätigt das und sagt, geh nicht auf ein anderes Feld. Und so hielt sich, Vers 23, und so hielt sich Ruth zu den Mägden des Boas, um aufzulesen, bis die Gerstenernte und die Weizenernte beendet waren. Und sie wohnte bei ihrer Schwiegermutter. Wir hatten gestern auch gesagt, das sind etwa 2 Monate. Gerstenernte, Weizenernte, Mitte April bis Mitte Juni. 8 Wochen lang, 6 Tage die Woche, rund oder knapp 50 Tage hat sie gearbeitet. Also sie hat diese Tugend nicht nur einen Tag lang praktiziert, sondern sie hat 8 Wochen lang diese harte Arbeit des Ehrenlesens geleistet. Und jetzt Kapitel 3. Und Naomi, ihre Schwiegermutter, sprach zu Ruth, meine Tochter, sollte ich dir nicht Ruhe suchen, dass es dir wohlgehe? Und nun ist nicht Boas, bei dessen Mägden du gewesen bist, unser Verwandter? Siehe, er worfelt diese Nacht auf der Gerstentenne. Worfeln, das kennt ihr das Verb, das ist, wenn man Korn gedroschen hat und dann, um es dann von der Spreu zu trennen, also das Korn von der Spreu zu trennen oder den Weizen von der Spreu zu trennen, wirft man das meistens am Nachmittag oder am frühen Abend in die Luft und dann trägt der Wind die Spreu davon und man fängt die Körner wieder auf. Das ist Worfeln. Worfelt er nicht heute Nacht auf der Gerstentenne? So bade dich und salbe dich und lege deine Kleider an oder deine besten Kleider an und geh zur Tenne hinab. Lass dich nicht von dem Mann bemerken, bis er fertig ist mit Essen und Trinken. Und es geschehe, wenn er sich niederlegt, so merke dir den Ort, wo er sich hinlegt. Und geh und hebe die Decke zu seinen Füßen auf und lege dich darunter. Er aber wird dir mitteilen, was du tun sollst. Und Ruth sprach zu ihr, alles, was du sagst, will ich tun. Und sie ging zur Tenne hinab und tat nach allem, was ihre Schwiegermutter ihr geboten hatte. Und Boas aß und trank, und sein Herz wurde fröhlich. Das heißt nicht, dass er sich betrank, aber nach einer schönen, reichen Ernte hatte er es genossen, sich einmal zu freuen, zu essen und zu trinken, mit fröhlichem Herzen. Und er kam, um sich am Ende des Getreidehaufens niederzulegen. Da kam Ruth leise und hob die Decke zu seinen Füßen auf und legte sich darunter. Und es geschah um Mitternacht, da schrak der Mann auf und beugte sich vor, und siehe, eine Frau lag zu seinen Füßen. Und er sprach, wer bist du? Und sie sprach, ich bin Ruth, deine Magd. So breite deine Flügel aus über deine Magd, denn du bist ein Blutsverwandter. Und er sprach, gesegnet seist du von dem Herrn, meine Tochter. Du hast deine letzte Güte noch besser erwiesen als die erste, indem du nicht den Jünglingen nachgegangen bist, sei es Armen oder Reichen. Und nun, meine Tochter, fürchte dich nicht. Alles, was du sagst, werde ich dir tun. Denn das ganze Tor meines Volkes weiß, dass du eine tüchtige Frau bist. Und nun, ich bin wirklich ein Blutsverwandter. Doch es gibt noch einen näheren Blutsverwandten als ich. Bleib diese Nacht hier, und es soll am Morgen geschehen, wenn er dich lösen will. Gut, so mag er lösen. Wenn er aber keine Lust hat, dich zu lösen, so werde ich dich lösen, so wahr der Herr lebt. Bleibe bis zum Morgen. Und Ruth lag zu seinen Füßen bis zum Morgen, und sie stand auf, ehe einer den anderen erkennen konnte, denn Boas sprach, es werde nicht bekannt, dass eine Frau auf die Tenne gekommen ist. Und er sprach zu Ruth, gib den Überwurf her, den du anhast, und halte ihn. Und sie hielt ihn, und er maß 6 Maß Gerste, und legte sie auf ihre Schulter, und er ging in die Stadt. Und sie kam zu ihrer Schwiegermutter, und sie sprach, und Naomi sprach, wie steht es mit dir, meine Tochter? Und Ruth berichtete ihr alles, was der Mann ihr getan hatte, und sprach, diese 6 Maß Gerste, das ist jetzt das doppelte Maß, das sie damals am ersten Tag geerntet hatte. Das sind fast 40 Kilo. Irgendwie war sie gut trainiert nach diesen 2 Monaten, konnte jetzt diese Last sogar oder vielleicht auch in der Erregung dessen, was sie erlebt hatte, nach Hause tragen. Gewaltige Leistung. Sie berichtete alles, was der Mann ihr getan hatte und sprach, diese 6 Maß Gerste gab er mir, denn er sagte zu mir, du sollst nicht leer zu deiner Schwiegermutter kommen. Und Naomi sprach, bleib meine Tochter, bis du weißt, wie die Sache ausfällt, denn der Mann wird nicht ruhen, bis er die Sache heute zu Ende geführt hat. Ja, was war das mit dem Löser? Das müssen wir kurz klären. Das Gesetz des Mose kannte 2 Aspekte, die ein Blutsverwandter, der ein Löser wurde, praktizieren sollte. Wir lesen das jetzt nicht nach. 3. Mose 25 und 5. Mose 25 könnt ihr das nachlesen. Ich versuche das zusammenzufassen. Es gab die eine Lösung, die in Bezug auf Grund und Boden existierte. Wenn irgendein Israelit verarmte und sein Grundstück oder sein Grund und Boden verkaufen musste, um finanziell eben über die Runden zu kommen, dann sollte er das nicht an irgendjemanden verkaufen, sondern an einen näheren Verwandten, damit dieser Grund und Boden nicht das Besitztum eines anderen würde und das Erbteil, was von Generationen her vererbt worden war, dann den Familienbesitz verlassen würde. Also ein naher Verwandter sollte das Grundstück kaufen. Das war das Lösungsrecht, was ein naher Verwandter hatte. Und das war natürlich unter Umständen auch interessant. Wenn jetzt einer Geld hatte und ein armer Verwandter verkauft ein Grundstück, dann konnte er das vielleicht auch recht günstig dann erwerben und so seinem Verwandten das Erbteil erhalten, in der Hoffnung, dass er irgendwie wieder zu Geld kommen würde, dann konnte er es auch wieder zurückkaufen. Das war also Lösungsrecht in Bezug auf Grund und Boden. Aber wenn dieser, wenn jetzt nicht ein naher Verwandter da war, der noch lebte, sondern vielleicht ein Verwandter gestorben war und eine Witwe zurückgelassen hatte, dann sollte in einem weiteren Aspekt dieses Lösungsgesetzes ein möglichst naher Verwandter, die, wenn möglich, ein Bruder oder sonst ein Cousin, ein möglichst naher Verwandter, die Witwe dieses Verstorbenen heiraten, damit die Nachkommenschaft dann auch, oder ich muss so sagen, der erste Sohn, der dann aus dieser Verbindung zur Welt kam, der sollte nach dem Namen des verstorbenen Vaters genannt werden, damit das Erbteil in der Familie bleiben würde. Das war dann diese sogenannte Schwagerehe, dass also ein Verstorbener, der eine Witwe zurücklässt, gewissermaßen der Witwe dieses Recht erhalten wird, einen aus der gleichen Familie und Verwandtschaft heiraten zu dürfen. Das war die Gesetzeslage. Und die Naomi, als sie hört, der Boas, auf dessen Feld die Ruth gearbeitet hat, ist ein Verwandter von uns, ein Verwandter vom Elimelech, da hat's bei ihr sicher Klick gemacht und sie hat gedacht, ah, der Boas, der müsste in diesem Fall eigentlich die Ruth heiraten, weil die Ruth jetzt als jüngere Generation eben verwitwet war. Der Sohn des Elimelech, der Machlon, war ihr Mann gewesen und sie stand jetzt da als die jüngste Witwe aus der Linie des Elimelech und ein Verwandter sollte sie jetzt heiraten, eben nach dieser Lösungspflicht der Schwagerehe. Daran denkt Naomi bestimmt, als sie dann eben in Vers 1 zu Ruth sagt, meine Tochter, sollte ich dir nicht Ruhe suchen, dass es dir wohlgehe. Was Naomi offensichtlich nicht wusste, scheint eine recht große Verwandtschaft gewesen zu sein, dass da ein anderer Verwandter war, der verwandtschaftlich der Linie des Elimelech noch näher stand. Und das ist ja das, was Boas dann zur Ruth sagt. Da kommen wir später darauf zu sprechen. Also Naomi sagt sich plötzlich, hey, der Boas, der könnte der Mann von der Ruth werden. Und sie checkt das ja schon am ersten Tag, als Ruth kommt und ihr erzählt, auf wessen Feld sie aufgelesen hat. Und das dauert ja dann 2 Monate und die Naomi muss über diesen Plan nachgedacht haben. Mein großes Problem, worauf ich keine Antwort habe, ist, warum hat Naomi nicht einfach den Boas mal zum Kaffeetrinken eingeladen und gesagt, du, wir müssen uns mal über eine konkrete Frage unterhalten. Warum sie das so einfädelt und der Ruth ja diesen Plan, wie die Ruth ihn dann ausführt, ans Herz legt. Ich habe da verschiedene Kommentare gelesen, aber wirklich nichts Sinnvolles gefunden oder nichts Hilfreiches. Einer sagt, es sei einfach eine Gewohnheit im Nahen Osten gewesen, dass Frauen so Männer zur Hochzeit aufforderten. Aber ich finde nichts dergleichen in der Bibel. Ich habe ja gestern schon gesagt, das ist die einzige Szene, wo eine Frau einen Mann in der Weise auffordert, sie zu heiraten. Ich habe vielmehr den Eindruck, dass es einfach dem Heiligen Geist gefallen hat, diese Szene festzuhalten und uns diese Szene vor die Augen zu malen und uns zu zeigen, dass selbst in diesem Moment der großen Versuchung diese beiden Herzen absolut rein bleiben. Aber schauen wir uns die Geschichte noch mal etwas genauer an. Die Naomi sagt also zu Ruth, bade dich, salbe dich, lege schöne Kleider an und dann geh zum Boas, wenn der eingeschlafen ist, und leg dich zu seinen Füßen, heb die Decke hoch und leg dich zu seinen Füßen. Sie sagt ihm nicht, kuschle dich an ihn. Sie sagt ihm ganz klar, leg dich zu seinen Füßen. Und dann warte, was er sagt und mach alles, was er dir befiehlt. Wir machen oft Jugendfreizeiten und dann ist das ganz klar, Mädchenzimmer sind für Jungs tabu und umgekehrt auch. Und auch wenn du auf der Suche nach einem Ehepartner bist, weil du vielleicht jetzt ein junger Erwachsener bist oder eine junge Erwachsene, dann würde ich niemals so etwas vorschlagen, niemals so etwas empfehlen. Also liebe junge Schwester, wenn du irgendwie Interesse hast an einem Bruder aus deiner Gemeinde oder einer anderen Gemeinde, dann mach das nicht und warte nicht auf einen Moment, wo er sich, nachdem er gut gegessen und gut getrunken hat und gute materielle Aussichten hat für seine Zukunft, das Bankkonto ist prall gefüllt und er sich fröhlich niederlegt, dann geh nicht einfach mitten in der Nacht zu seinen Füßen und leg dich dahin und sag, du, ich würde mir wünschen, dass du mich heiratest. So soll man es nicht machen. Das ist also keineswegs eine Empfehlung, wie Brautwerbung oder Bräutigamwerbung geschehen soll. Und dennoch macht das die Ruth, genauso wie die Naomi es ihr sagt. Und der Bibeltext schildert uns schon diese Elemente der Versuchung sehr deutlich. Ich habe schon die Ruth beschrieben. Baden, salben, schöne Kleider anlegen. Boas satt, gut getrunken, ruht sich aus. Also es ist so von der ganzen Welt der Sinne ein ganz gefährlicher Moment, was sexuelle Verführung angeht. Aber wir haben mehrmals gesagt, dass das Buch Ruth ein Kontrast ist zu dem, was man im Buch Richter gelesen hat oder auch schon vorher. Die heidnischen Frauen sind den Israeliten immer und immer wieder zum Fallstrick geworden. Denken wir an die Geschichte von Bileam. Er schafft es nicht, das Volk Gottes zu verfluchen, probiert es 3 oder 4 Mal. Und weil er es nicht schafft, gibt er dann einen ganz fiesen Tipp. Er sagt, ladet doch die Israeliten einfach zu euren Götzenfesten ein. Und dann beginnen in 4. Mose 25, Verse 1 bis 3, beginnen die Töchter Moabs mit den Israeliten zu huren und stürzen sie in eine tiefe Krise, wo Gott im Gericht grausam durchgreifen muss. Die Töchter Moabs verführen die Israeliten zur Hurerei. Oder in Richter 3, 5 bis 7 heißt es, dass die Israeliten das Land eben nicht zu Ende erobert haben. Und dann steht da, Richter 3, Vers 5, und die Kinder Israel wohnten inmitten der Kanaaniter, der Hethiter, der Amoriter, der Perisiter, der Hewiter und der Jebusiter, und sie nahmen sich deren Töchter zu Frauen und gaben ihre Töchter deren Söhnen und dienten ihren Göttern. Und die Kinder Israel taten, was böse war in den Augen des Herrn. Also man hat das vorher gesehen in der Geschichte Israels, da wo fremde Frauen ins Volk hineinkommen, da werden auch fremde Götter und Sittenlosigkeit ins Volk hineingetragen. Und oder. Und hier sehen wir genau das Gegenteil. Eine Moabiterin bekehrt sich, kommt zum Gott Israels, will dem Volk Israels angehören. Und wir haben das schon im zweiten Kapitel gesehen. Sie hat nur einen Wunsch in ihrem Herzen. Ich will mich einfach diesen guten Gesetzen unterordnen. So sagte sie ja auch schon zu Naomi, lass mich Ehren lesen. Das ist ein Gebot des Mose. Und genau das will ich tun, um meinen Lebensunterhalt zu halten. Und jetzt sagt Naomi zu ihr, ich weiß nicht, ob sie schon informiert war über das Gesetz eben des Lösers für Grund und Boden und für verwitwete Frauen. Ich denke schon, dass Ruth das genau wusste und das kannte. Sie sagt es ja auch zum Boas, du bist mein Blutsverwandter, heirate mich. Sie hat ja also auch dieses Gesetz kennengelernt und stellt sich jetzt unter dieses Gesetz und will einfach, dass dieses Gesetz angewendet wird. Wie gesagt, warum sie es so machen muss, ich weiß es nicht. Das hätte man auch beim Kaffeetrinken ansprechen können. Aber Fakt ist, der Heilige Geist beschreibt uns diese Szene. Und trotz der ganzen Welt der Sinne, die hier sehr angeregt ist, kommt es jetzt im Moment des Erwachens des Boas in keinster Weise zu einem Verlust von Kontrolle und Selbstbeherrschung. Die beiden sind völlig beherrscht. Und interessanterweise, als dann Boas die Ruth wahrnimmt, er erschrickt, als er sieht, dass eine Frau zu seinen Füßen liegt. Er sagt, wer bist du? Vers 8. Und sie sagt, ich bin Ruth, deine Magd. Breite deine Flügel aus über deine Magd, denn du bist ein Blutsverwandter. Breite deine Flügel aus, das ist bildlich gesprochen. Nimm mich unter deinen Schutz, heirate mich. Denn, Begründung, du bist ein Blutsverwandter. In Klammern, Lösungspflicht eines Verwandten, dessen Bruder, Cousin, verstorben war und eine Frau zurücklässt. Sie beruft sich nur auf das Gesetz. Sie sagt nicht, Boas, du bist ein so toller Großgrundbesitzer. Ich habe mich einfach in dich verliebt in diesen 2 Monaten. Ich kann nicht anders, als mich dir an den Hals werfen. Alle Romantik, alle Hollywood-Romantik oder sonstige Romantik wird hier hinten angestellt. Und was in den Mittelpunkt gestellt wird, wird das Gesetz, das Gott diesem Volk gegeben hat. Und sie möchte einfach diesem Gesetz entsprechen. Und der Boas hat ja nicht viel Zeit, der war noch ganz benommen vom Schlaf, aber das checkt er sofort. Und er sagt, gesegnet seist du von dem Herrn. Was bist du für eine gesegnete Frau? Der freut sich so über diese gottesfürchtige Frau, die sich einfach auf das Gesetz beruft und ihm so quasi sagt, du, der Mose gebietet dir etwas, dass du mich heiraten sollst. Gesegnet seist du von dem Herrn, dass eine Moabiterin jetzt nicht einfach Hurerei sucht und ihn verführen will, sondern zu ihm kommt und sagt, ich berufe mich als Ausländerin auf das Gesetz Israels, das Gesetz dieses Gottes, unter den ich gekommen bin. Gesegnet seist du von dem Herrn, meine Tochter. Und jetzt sagt er, du hast deine letzte Güte noch besser erwiesen als die erste, indem du nicht den Jünglingen nachgegangen bist, sei es Armen oder Reichen. Also die erste Güte war, dass sie der Naomi so treu war, ja. Und die zweite Güte war jetzt, dass sie eben Reinheit und Gesetzestreue gezeigt hat, indem sie nicht den Jünglingen nachgelaufen ist, weder Armen noch Reichen. Warum hätte sie sich für arme Jünglinge interessieren sollen? Ja, weil Jünglinge eben schöner sind als vielleicht der ins Alter gekommene Boas. Und reiche Jünglinge erst recht, ja? Die sind nicht nur jung und schön, die sind auch noch reich. Aber das alles hat sie nicht in Erwägung gezogen, sondern sie wusste nach dem Gesetz, soll es Boas sein? Und so hat sie ihn gefragt. Also das, ihr lieben jungen, unverheirateten Leute, das ist vorbildlich. Wir sollen uns vor allen Gefühlen der Romantik und vor allen Dingen allen Taten, die in diese Richtung gehen, zuallererst auf Gottes Willen und auf Gottes Gebote berufen. Und von Herzen zuallererst Gottes Willen tun wollen. So wie Veronika es mir gesagt hat. Solange du nicht gläubig bist, solange du nicht dem Herrn Jesus nachfolgst, solange du den Herrn nicht mehr liebst als mich, kommt überhaupt nichts in Frage für uns. Das war ihr Wille. Sie wollte Gottes Geboten in Bezug auf Ehe zwischen 2 Christen gehorsam sein. Und das hat sie bewahrt und das hat mich auf den richtigen Weg gebracht. Und alles andere ist wie Weihnachtsgeschenke auspacken vor dem 24. oder unreife Früchte pflücken und reinbeißen. Gott möchte uns Erfüllung, Freude und ein schönes Eheleben schenken. Deshalb hat er gute Gebote gegeben. Und natürlich prüft er unseren Gehorsam, weil er uns segnen möchte. Und der Segen fließt, nachdem Boas ihr das gesagt hat: Du hast deine letzte Güte noch besser erwiesen als die erste. Erklärte ihr, wie die Sache aussieht. Vers 11: Und nun, meine Tochter, fürchte dich nicht. Alles, was du sagst, werde ich tun. Das ganze Volk weiß, dass du eine tüchtige Frau bist. In den 2 Erntemonaten hat sich ihr Ruf noch ausgebreitet und ist verbreitet worden unter dem Volk. Und nun, ich bin wirklich ein Blutsverwandter, doch es ist noch ein näherer Blutsverwandter da als ich. Bleib diese Nacht und es soll am Morgen geschehen, wenn er dich lösen will, so mag er lösen. Wenn er aber keine Lust hat, dich zu lösen, so werde ich dich lösen, so wahr der Herr lebt. Bleibe hier bis zum Morgen. Und dann sagt er, sie lag zu seinen Füßen bis zum Morgen und sie stand auf, ehe einer den anderen erkennen konnte, denn er sprach, es werde nicht bekannt, dass eine Frau auf die Tenne gekommen ist. Und das ist nochmal ein Satz, der zeigt, das war schon nicht so ganz koscher, dass jetzt einfach in der Nacht da eine Frau auf die Tenne gekommen ist. Und er sorgt sich schon um seinen guten Ruf und sagt, du, geh, solange es noch dunkel ist. Es soll nicht bekannt werden, dass wir uns hier in der Nacht begegnet sind. Und sie hat ja dann immerhin noch ein paar Stunden geschlafen zu seinen Füßen. Ob ihr Herz da nicht so geklopft hat, dass sie nicht mehr viel Schlaf gefunden hat, das dürfen wir sicher anfragen. Aber Tatsache ist, sie liegt noch da, bis die Dämmerung beginnt und dann schickt er sie nach Hause. Also noch einmal die Szene, wenn ich mal im Himmel die Möglichkeit haben sollte, mit Naomi und Ruth darüber zu reden, ich werde sie schon fragen, warum habt ihr das so gemacht? Das wäre doch auch anders möglich gewesen. Wenn jemand von euch eine Antwort hat, bin ich sehr gespannt, wenn ihr vielleicht am Ende der Stunde da noch eine Erklärung dazu geben könnt. Aber Boas ist besorgt um gute Sitten und er schickt sie nach Hause und gibt ihr, wie gesagt, das doppelte Maß von dem, was sie am ersten Tag ausgeschlagen hatte. Diese 6 Maß Gerste, 3 Maß sind ein Effa und ein Effa sind, haben wir ja umgerechnet gestern, etwa 20 Kilo Getreide. Das bringt sie ihrer Schwiegermutter nach Hause. Ja, und die Naomi ist überglücklich, als sie erfährt, was da geschehen ist. Ich gucke jetzt auf die Uhr. Es ist 9:15. Es reicht jetzt nicht mehr, das 4. Kapitel noch durchzunehmen, aber wir haben morgen noch Zeit. Ich würde dann lieber vorschlagen, dass wir die Frage mit diesem Konkurrenten, mit diesem anderen Löser uns morgen früh noch anschauen, weil wir doch jetzt auch schon recht müde sind. Und ich würde mich auch freuen, wenn der ein oder andere oder die ein oder andere zu dem, was wir jetzt gesehen haben, diese Szene, wo die beiden sich begegnen, mitten in der Nacht, und die einen so schönen Ausgang nimmt, ob da vom einen oder anderen von euch noch eine Bemerkung dazu kommt, und vielleicht auch, dass ihr mir Licht darüber gebt, warum Naomi das so eingefädelt hat, und das nicht vorher im Laufe der 2 Monate mal eben durch ein organisiertes Treffen bei Sonnenschein mit Boas gemacht hat. Wer möchte dazu etwas sagen? Ja, Gottfried heißt du, ne?
Ja. Ich kam jetzt bloß, wollte es ja zum Nachdenken auf. Ich denke, dass die Souveränität Gottes hier am Werk ist und das genauso sein musste. Wir haben ja eine völlige Gebundensein ans Gesetz. Also, dass es genauso geht mit dem Löser. Aber hier in dieser Szene mit der Decke und dem etwas, ja, man sagt, ist ja irgendwie komisch, dass sie da die Nähe zu dem Anzug, da haben wir dann eine völlige Freiheit in aller Reinheit. Und ich musste an Hebräer 10, 19 bis 21 denken. Unsere Freiheit des Zutritts, aus Sicht der Juden ja auch unmöglich, dass wir als Heiden jetzt meinen, wir hätten diesen Zutritt zu Gott. Aber genau diese Reinheit, dieses Gewaschensein kommt ja dort in Hebräer 10. Genau diese Würde, die Ruth hier hat, durch ihre Reinigung, Salbung, ist sie ja in einer Position, die wir jetzt haben durchs Blut Christi.
Ja.
Und das ist eine die Freiheit, die wir in Christus haben, die die Konvention überwindet, die einerseits gilt und nachher alles geht und die dann doch total überwunden wird, aber in völliger Reinheit.
Ja. Also diese geistliche Anwendung, die finde ich auch wunderschön. Wir können das wirklich ins Neue Testament übertragen, wenn wir das jetzt auf die Beziehung zwischen uns und Christus übertragen. Wir haben völlige Freimütigkeit zum Eintritt ins Heiligtum, um vor den Thron der Gnade zu treten. Und da habe ich überhaupt kein Problem mit. Und das wird auch hier so dargestellt. Aber auf rein menschlicher Ebene, glaube ich, gefällt es dem Heiligen Geist uns auch, diese Brisanz der Szene vorzustellen und zu zeigen, wenn die Herzen rein sind, dann lassen sie sich eben nicht mitreißen mit Gefühlen, die hier noch zu früh gewesen wären, um ausgelebt zu werden. Also man kann sagen, die Gnade triumphiert in diesem Kapitel über starke Versuchungen und lässt es nicht zu, dass diese Versuchungen ausgelebt werden. Und darum sagt auch das Neue Testament, wenn wir das jetzt einfach mal direkt übertragen werden wollen, beispielsweise sagt Paulus zu Timotheus, 1. Timotheus 2, Vers 1, sei stark in der Gnade. Oder Petrus sagt, wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Oder Hebräer 13, es ist gut, dass das Herz durch Gnade befestigt werde und nicht durch Speise, also nicht durch äußere Gebote. Und dann können wir natürlich die Übertragung machen, in unserer Beziehung zu Christus ist genau diese Freimütigkeit, man kann auch sagen, diese heilige Unverschämtheit angesagt, wo die Religionen dieser Welt sagen, ja, aber eine so nahe Verbindung mit Gott, das ist nicht möglich. Man braucht schon irgendwie Vermittler und Priester und Rituale oder Vorschriften. Und hier sehen wir einfach einen direkten Zugang zwischen dem Gläubigen und Christus. Aber
auch am Jakobsbrunnen in Konditionen gesprengt. Und sich mit der Frau unterhalten gegen
alle. Ja, ja. Ja, andere Anmerkungen dazu?
Frage, also, ja. Genau ist mit diesem Bösen, also der Sohn, den die beiden dann haben, der Obed.
Ja.
Der wird ja dann trotzdem als Sohn des Boas gerechnet, also trotzdem in der Stammbaumlinie vom Boas dann aufgeführt. Also er ist jetzt nicht dann der Sohn Elimelechs oder Machlons.
Ja, ja.
Der Sohn des Boas.
Ja. Da habe ich auch keine Antwort drauf. Denn eigentlich sollte der Sohn, der erste Sohn, dann aus der neuen Verbindung den Namen des früheren Mannes weitertragen.
Na? Das beruhigt mich, aber jetzt auch keine Antwort.
Ja. Ist besser, wir geben es zu, dass wir uns irgendwas aus den Fingern saugen. Aber ist eine gute Frage. Vielleicht auch wieder, natürlich das Gesetz schreibt etwas vor, aber wir haben hier auch den Blick der Gnade, der über das Gesetz hinausgeht. Und da wir gesagt haben, es ist der Faden der Heilsgeschichte, der über David und Christus dann gesponnen wird. Die Gnade geht über das Gesetz hinaus. Ne?